Ihr habt es wahrscheinlich gespürt, gehört, gemerkt. Die Engel haben sich durch die Schriftlesungsworte durchgezogen. Habt ihr schon einmal einen Engel gesehen? Es gibt manche, die könnten vielleicht jetzt ihre persönliche Geschichte erzählen. Schutzengel, Weisungsengel. Gott hat viel zu viel Fantasie, als dass er nur in eine Linie redet. Zum Glück ist Klarheit in seinem Wort, aber er benutzt andere Wege, Träume, Gedanken, Ratgeber und zuweilen in persönlichen Fällen auch einen Engel. Der Schutzengel, der vor einem schlimmen Unfall bewahrt hat. Plötzlich war er da und dann war die Situation geklärt. Oder diese Gestalt im Traum, ganz ähnlich wie damals bei Josef, die etwas Wesentliches mir mitgegeben hat. Leider muss ich gestehen, also so richtig habe ich noch keinen gesehen. Vielleicht habe ich es auch nicht gebraucht. Aber hätten wir die Freunde vom Feld von Bethlehem gefragt, habt ihr schon einmal einen Engel gesehen? Die hätten gelacht. Einen? Tausende! Und das hat mich fasziniert. Denn es gibt, wenn ich es recht weiß, wenige Stellen in der Bibel, wo es einen Himmel voller Engel gibt. Geschichten mit Einzelbegegnungen, Berufungen, Stärkungen. Der Engel stärkt Elia und Gideon und erscheint dem Daniel. Die kennen wir. Aber dass der Himmel voll ist, nicht mit Geigen, sondern mit himmlischen Orchestertönen, das ist wirklich etwas Einmaliges. Höchstens noch zu erreichen und vielleicht ist da genau der bunte Bogen ganz am Ende, wenn in der Offenbarung und wenn Jesus alle Mächte unter seine Füße getan hat, der Himmel, die unsichtbare Welt, die Engelswelt und die erlöste Welt singt. Habt ihr schon einmal einen Engel gesehen? Wahrscheinlich denken wir da, und das ist ja auch durchaus etwas Inflationäres, denn mit Engel kann man sich so etwas Goldiges, Kindliches, Schützendes vorstellen. Wahrscheinlich denken wir dann eher wirklich an solche Situationen. Bewahrt Gottes Engel, wir haben es gehört, Psalm 91. Oder gewiesen, ja, ich habe den Eindruck, Gott setzt mich auf ein Gleis, bestätigt oder gibt neu eine Richtung vor. Aber vielleicht ist das gar nicht das Eigentliche, das Letzte, das tiefste Anliegen von Engel. Ich meine, es gibt noch eine andere Aufgabe, dienstbare Geister, ja. Aber was sie uns vormachen, vorleben und wo sie uns hineinnehmen wollen, das heißt Leben in der Anbetung. Leben in der Anbetung. Das wird mir deutlich am Weihnachtsgeschehen. Da kommt der eine Engel, vielleicht war es wirklich auch wieder Gabriel, der ja zuvor schon bei Zacharias und bei Maria war. Nur, wir wissen bei Lukas 2 da keine Namen. Der hat einen Auftrag. Aber dann kommen die vielen Engel und die haben keinen Schutzauftrag. Sie haben auch keinen Berufungsauftrag. Sie haben einen Lebensauftrag, Leben in der Anbetung Gottes. Deshalb meine ich, lohnt, dass wir miteinander ein Stück weit nachdenken über diese eine Szene. Wenn in der Weihnachtsgeschichte ein Engel auftritt, dann ist das immer der Anfangsklang. Fürchte dich nicht. Ein verwirrter Zacharias muss erst einmal beruhigt werden. Eine irritierte Maria, die muss erst einmal sortiert werden. Und das zieht sich später durch bis zum Ostermorgen. Fürchte dich nicht. Engel sind souverän. Und das macht sie aus. Deshalb sind sie uns leuchtende Vorbilder, führen uns in die Anbetung. Denn Anbetung, ich würde einfach sagen, das ist doch das Gegenteil von Furcht. Sprachlich würden wir wahrscheinlich sagen, hier ist Furcht und hier ist Mut. Hier ist Furcht und hier ist vielleicht Zupacken. Aber vielleicht steckt theologisch der Gegensatz zur Furcht wirklich in der Anbetung. Wo Gott gelobt und geehrt wird, wo er im Zentrum ist, da muss, ich sage, fast automatisch die Furcht weichen. Und deshalb dieser Himmelsklang, zunächst der eine Engel, ihr Hirten, fürchtet euch nicht, aber dann die vielen Engel, die singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Himmel reißt auf und dann singt die unsichtbare Welt der sichtbaren Welt uns diesen Lobpreis vor. Aber wenn ich jetzt diese herrliche Szene auf den Feldern von Bethlehem mit meinem eigenen geistlichen Verhalten vergleiche, dann spüre ich da deutlich einen Unterschied. Am Anfang einer unglaublichen Geschichte mit vielen Fragezeichen, die Maria und alle haben, steht die Anbetung. Engel singen. Am Anfang meiner Probleme steht manchmal die Sorge und das Klagen. Ach Herr, mach doch, führ's hinaus, wir kennen uns. Vielleicht ist das ein lehrendes Beispiel der Anbetung. Nimm dich nicht so wichtig. Schau nicht auf die großen Dinge, die dir zu groß erscheinen. Lege weg und schau auf ihn. Anbetung. Weg von mir hin zu ihm. Das ist der Auftrag der Engel. Weg von mir hin zu ihm, zu Jesus. Leben in der Anbetung Gottes, das heißt ganz auf ihn ausgerichtet. Kompassnadel. Wir können einen Kompass schütteln, wie wir wollen. Wir können im Kreis rumlaufen, in der Hoffnung, das Ding kriegt irgendwann die Kurve nicht mehr. Ein Kompass weiß, wo Norden ist. Anbetung ist etwas wie geistliche Kompassnadel. Wissen, wo der König ist. Singen und sagen, wer das Sagen hat. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr deshalb, dass Gott Anbetung braucht. Manchmal denken wir das so. Es tut ihm ja gut, so wie wir Menschen uns manchmal gerne geschmeichelt fühlen. Komplimente, wer würde sie nicht gerne annehmen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob Gott unsere Komplimente für sich braucht. Vielleicht hat Martin Luther recht, der zum Vater unser sagt, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir das nicht, dass Gott sein Reich durchsetzt. Das kann er besser ohne uns. Aber dann beten wir, dein Reich komme bei mir. Wäre das vielleicht auch die Lösung oder ein Schritt in der Anbetung? Wir ehren ihn, Gott, nicht zuerst, damit er noch größer wird. Ja, das auch. Aber wir beten ihn an, damit er bei mir mehr Raum gewinnt, im Herzen. Im Denken, im Handeln. Leben in der Anbetung. Engel sind himmlische Majestätswesen. Und was ist das für eine Nachricht vom Heiligen Abend, vom Weihnachten? Wir, Matthias Claudius würde sagen, stolzen Menschenkinder, wir werden mit hineingenommen in die Phalanx, in die Ehrengarde der Engel. Und dürfen mitsingen. Engel machen es auf göttliche Art. Wir bekommen das mit der Anbetung höchstens gebrochen hin. Aber auch das gefällt Gott holt uns heraus. Aber jetzt ist das ja mit der Anbetung und dem Leben in der Anbetung manchmal so eine Sache. Braucht es da die richtigen Töne? Und sind die klassisch oder modern? Falsche Fragestellung. Braucht es da dann die richtige Haltung? Eher bescheiden oder mit erhobenen Händen? Falsche Fragestellung. Ich glaube, es braucht die Ausrichtung. Im Konfirmandenunterricht machen wir so etwas regelmäßig, wenn das Thema Gott dran ist. Und ich gebe euch das einfach mal als Aufgabe weiter. Vielleicht in diesen Tagen mal, oder wenn ihr abends nicht einschlafen könnt. Nehmt euch mal das Alphabet. Denn unser Gott ist doch von Alpha bis Omega, einer von A bis Z. Und dann fangt mal gedanklich oder vielleicht mit Notizen an, für jeden Buchstaben eine Eigenschaft Gottes zu notieren. A wie allmächtig, allgegenwärtig. Und wenn wir weiterdenken, dann kommen noch viele A's dazu. B wie barmherzig. Und wenn ihr das sogar schriftlich sammelt und in der Mitte einen Kreis für unseren Gott und Heiland Jesus Christus legt und daraus das drumherum das ABC, dann entstehen Strahlen. Mit jedem A-Karte wird der A-Strahl länger und der B-Strahl und der C-Strahl. Das ist eine Form von Anbetung. Wegdenken von mir, hindenken auf ihn, was er kann, was er tut, wie er ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Das reicht eigentlich schon. Darum geht's. Damit ist alles beschlossen. Das ist Engelsauftrag und das ist unser Menschenauftrag. Etwas sein zum Lob Gottes. Aber die Engel singen weiter und jetzt lasst uns diese drei Strophen, diese drei Zeilen im himmlischen Bethlehems Feldergesang vom Himmel her durchbuchstabieren. Ehre sei Gott in der Höhe. Mit diesem Wort Ehre haben wir manchmal so ein bisschen ein Problem. Denn wer will schon offen sagen, dass geehrt werden ihm gut tut? Tut uns ja, aber wir sind ja viel zu bescheiden dafür. Aber mir hat geholfen, um Ehre Gottes zu verstehen, was im biblischen Wortlaut damit verbunden ist. Das Wort, das für Ehre dasteht, könnte man auch, nicht alleine, aber auch mit einem Wort übersetzen, Gewicht, Schwere. Gott hat Ehre. Ihm gebührt Ehre. Er hat Gewicht. Und wenn ich mir eine Waagschale vorstelle, und das gibt es immer wieder im Leben, was zählt denn? Und auf welcher Seite neigt sich die Schale nach unten? Was wiegt schwerer? Das oder das? Das Leiden oder die Freude? Und jetzt könnten wir tausend Dinge aufzählen. Dann hat Gottes Ehre das meiste Gewicht. Wenn er seinen Namen und seine Macht in die Waagschale legt, dann neigt sie sich zu seinen Gunsten. Und das heißt immer auch zu unseren, zu meinen Gunsten. Wenn wir anderes dagegen legen, es wird ihn nie aufwiegen. Er hat das größere Gewicht. Und das ist für mich ein ganz starker, ein ermutigender Gedanke. Weil manchmal gibt es belastende Dinge, die ihr Gewicht in meinem Leben, in unserem Leben ablegen. Manchmal gibt es auch Lasten, schwergewichtig. Und dann zu wissen und darauf zu schauen, die andere Waagschale, Gottes Seite, wiegt mehr. Hebt das vermeintlich Schwere auf. Macht es nicht immer ganz leicht. Wir müssen dennoch durch. Aber Gott hat mehr Gewicht. Und ich frage mich, Ehre sei Gott in der Höhe. Jochen, hat er bei dir auch mehr Gewicht? Ist er gewichtiger als unsere Gedanken und Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Planungen, Corona und wir könnten so viele Gewichtsteine jetzt aufzählen, die in der Waagschale der anderen Seite liegen. er hat mehr Gewicht. Er hat Ehre, Herrlichkeit, Pracht. Auch damit könnte dieses Wort umschrieben werden. Ehre sei Gott in der Höhe. Und wenn es jetzt am Ende wäre, dann hätten wir vielleicht doch ein Problem. Denn wenn Gott in der Höhe bleibt, dann bleibt eben der große Graben zu unserer Welt. Aber der Engelsgesang geht weiter. Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat Gewicht im Himmel, in der unsichtbaren Welt und legt sein Gewicht hinein, seinen Frieden in unsere Welt und Friede auf Erden. Da wird der Brückenschlag in zwei Sätzen gemacht. Von Gottes Größe in unsere Zerrissenheit. Ihr kennt die Frage. Bei Kindern, nee, umgekehrt, bei Eltern und bei Erwachsenen. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Vielleicht haben manche das Problem elegant dieses Jahr gelöst oder es ging auch nicht gut auf. Immer das Gleiche. Was wünschst du dir denn? Angenommen, Gott, der Herrliche, der Erhabene, würde uns fragen, Mensch, was wünschst du dir denn? Gesundheit? Kein Corona? Ein gutes neues Jahr? Und jetzt ergänzt ihr alle. Ich glaube, es ist gut, dass Engel klüger sind wie wir. Denn Gottes Engel wissen, was wir brauchen. Wissen, was ich brauche. Ehre sei Gott in der Höhe und nicht langes Leben. Nicht glückliche Familie. Nicht, und jetzt könnten wir unsere Wünsche, die wir haben ans Leben, auflisten. Engel wissen, Gott weiß, was wir brauchen. Frieden auf Erden. Wenn wir bei Frieden sind, dann wissen wir, dass dieses Wort Shalom noch viel mehr umfasst. Neulich habe ich ein Gespräch mit einer Person und da wurde mir noch eine andere Dimension von Frieden deutlich. Eine Person, in deren Leben manches schwierig lief. Es gab Situationen, da gab es Verletzung, Verwundung, Brüche. Und diese Person hat mir dann aber gesagt, wissen Sie, ich bin auf einem guten Weg, noch nicht am Ziel. Aber ich habe schon erlebt, dass in meinem Leben Heilungen passieren. Und über dieses Wort der Heilung habe ich dann noch ein bisschen weiter nachgedacht. Eine schöne Umschreibung für Frieden. Heil werden, gesund werden, an Leib, Seele und Geist, ganz werden, versöhnt werden. Friede auf Erden. Viel mehr als nur das, was wir geklärt und in Ordnung, kommen gut aus und wie wir das alles beschreiben könnten, sondern heil werden, versöhnt. Zuerst mit Gott, weil er uns herausholt und dann miteinander. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, ein letztes, ihr kennt's, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Engelsgesang, Leben in der Anbetung. Gott hat Frieden mit uns vor, Versöhnung. Und Gott hat Gefallen an uns. Ich überlege mir, was das mit den Engeln, mit den Hirten gemacht hat. Das war ja eine Menschengruppe, die haben nicht allen gefallen. Die riechen so komisch. Ihre Manieren sind nicht die feinsten. Die beten nicht einmal bei Tisch und überhaupt grobe Glötze. Mit denen ist manchmal wirklich nicht gut Kirschen essen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Hirten nicht allen in Bethlehem oder gar in Jerusalem gefallen haben. Und jetzt kommt die Himmelsstimme. Viel mehr als Menschenkompliment. Gott sagt, du Hirte, ich habe Gefallen an dir. Du Mensch, ich habe Gefallen an dir. Und das Großartige, seit Weihnachten setzt euren Namen ein. Du und jetzt euer Vornamen. Ich habe Gefallen an dir. Nein, mir gefällt längst nicht alles. Mir, deinem Schöpfer. was du tust und was war. Aber ich habe eine Kraft, dich gefällig zu machen, wohlgefällig. Den Menschen ein Wohlgefallen, weil Gott uns gefällig macht vor sich. Und das mit dem Wohlgefallen, das zieht sich jetzt interessanterweise durch Jesu Wirken durch. Fürchte dich nicht, sagt er später einmal zu den Jüngern, ein kleiner versprengter Haufe. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es gefällt Gott uns, hineinzunehmen in seinen Herrschaftsauftrag, in seinen Herrschaftsbereich. Wir sind reich, weil wir zu seinem Reich gehören, wegen Jesus. Oder wenig später, Jesus sagt, bete zum Vater, Herr des Himmels, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es vor dir wohlgefällig. Gott gefällt nicht meine vermeintliche Schlauheit, meine Lebenserfahrung. Gott hat gefallen, wo ich arm, elend, aber abhängig von ihm bin. Denkt an die Seligpreisungen. Nicht die Satten, nicht die Reichen, nicht die Politiker, die großen Macher werden selig gepriesen, sondern die Armen, die Elenden, die Barmherzigen. Leben unter Gottes Wohlgefallen. Ja, Weihnachten ist die Botschaft, du gefällst um Jesu Willen Gott. Und jetzt nimm diese Ehrung, lass dir's gefallen und steig ein ins Leben, in der Anbetung. Weniger ich, mehr er. Habt ihr schon einmal einen Engel gesehen? Vielleicht brauchen wir die Engel gar nicht so sehen. Es reichen die biblischen, denn die geben uns hinweisende Zeichen auf unseren Herrn. Und dann sind sie doch wirklich dienstbare Geister. Helfen uns hinein, den Blick zu richten, hinauf den Blick zu richten auf Gottes Größe. Und am Ende dieses himmlischen Lobgesangs bekommen die Hirten, ihr wisst's, Beine. Anbetung setzt wahrlich in Bewegung. Amen.